Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, bald kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch als Gemeinde hier vom Mitternachtsruf ein ganz herzliches Dankeschön sagen, ein doppeltes Dankeschön. Zum einen, ihr wisst es, wir sind hier im unteren Stockwerk, im Bibelstundensaal mit unserer japanischsprachigen Gemeinde. Da treffen wir uns zweimal im Monat und ich war die letzten 11 Jahre dauerhaft hier mit am Dienen und mit in der Gemeindeleitung tätig. Ich habe seit vergangenen Dezember die Arbeit und Verantwortung in die Hände der Ältesten zurückgelegt und bin nur noch punktuell da, nur noch zum Helfen, dann und wann, wenn ich gerufen werde. Wir haben noch ein paar andere Dienste, die in Süddeutschland und im Elsass unter Japanern stattfinden. Dort muss ich mich auch noch mit einbringen. Und der zweite Dank, der Dank, dass wir hier unten sein dürfen und Gastrecht genießen, der zweite Dank ist Danke auch für alles Beten für unser Israelwerk Zedaka. Ich bin dort mit in der Leitung und verantwortlich und wir erleben eine sehr durchwachsene und manchmal muss man auch sagen etwas gebeutelte Zeit. 5 Jahre, fast sind 5 Jahre voll mit Corona und dem Krieg. 5 Jahre, in denen es anders geht, als wir es bisher jahrzehntelang gewohnt waren. Und wir ringen vor allen Dingen um eines, um genügend Mitarbeiter. Wir haben ein System, dass wir pro Jahr etwa 30, besser 35 junge Menschen als Volontäre nach Israel senden, die möglichst für ein Jahr den Dienst mittun. Und diese Volontäre sind nicht Beigabe, die laufen nicht mit, sondern sind mit eingeplant im ganzen Dienstablauf in unserem Gästehaus und in unserem Pflegeheim für Holocaust-Überlebende. Und die fehlen uns ziemlich. Gestern war ich zum Predigen in Israel, in Galiläa, in Maalot. Ich meine nicht physisch, durch die Technik geht das heute mit Übertragung. Und ich bin nach dem Gottesdienst von unserem Heimleiter extra gebeten worden. Micha Bayer sagte, sag den Geschwistern, in Dübendorf, ich sagte ihm, ich bin morgen hier, sag ihnen liebe Grüße und danke fürs Beten und bitte betet. Wir brauchen noch mindestens 25 junge Leute für das nächste Jahr, das im September beginnen soll, unser nächster Zyklus. Und weil wir die Hände nicht haben, können wir nicht mal die leergebordenen Betten im Pflegeheim alle füllen. Schlicht und ergreifend fehlen Personen und Hände, um den Dienst hier mitzutun. Danke, wenn ich euch dieses Gebetsanliegen einfach ans Herz legen darf. Der Herr segne euch. Wir hören nun miteinander auf den Abschnitt. Wir haben gerade aus dem Philipperbrief ein Zeugnis von Paulus gehört. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und wir hören ein weiteres Zeugnis von Paulus aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Ich lese uns zunächst diesen Abschnitt auch, wie er angezeigt wird. Paulus schreibt an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, der getrennt von ihm ist, deshalb diesen Brief empfängt. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Er ist nach Thessalonik gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Soweit, eigentlich geht der Text noch weiter, wie es üblich ist, am Ende der Briefe von Paulus kommen verschiedene Namen vor und Grüße und so weiter. Aber in diesem 2. Thessalonicher Brief ist eine Sache ein klein wenig anders. Da werden verschiedenste Namen genannt und Paulus sagt zu jedem Namen einen kleinen One-Point-Namen. einen kleinen Punkt, der sein Leben oder seinen Dienst oder sein Verhältnis zu Paulus kennzeichnet. Es sind nicht nur Grüße, grüß diesen und grüß jenen. Es ist wie ein Stück Rechenschaft für sich selber und Rechenschaft für andere Personen. Das hat seinen Zusammenhang. Dieser Abschnitt ist einer der ehrlichsten und innigsten Texte, die Paulus je in seinen Briefen geschrieben hat. Paulus ist am Ende seines Lebens und er weiß das. Er sitzt hier, obwohl er erst um die 60 Jahre alt sein mag, geschätzt. Er sitzt hier im Gefängnis. Es gibt dieses berühmte Bild von Rembrandt, an dem sich dann verschiedene Künstler wieder weiter versucht haben, wie hier. Er sitzt im Gefängnis in Rom und er schreibt hier diesen 2. Timotheusbrief als allerletzten überhaupt in seinem vielen Schreiben, das er getan hat. Er schreibt ihn in dem Wissen, jetzt geht's zu Ende. Er wartet auf die Hinrichtung. Und er weiß, sie wird kommen. Wie oft ist Paulus schon im Gefängnis gesessen? Wir wissen es aus der Bibel, dass er allein um des Evangeliums willen auf jeden Fall in Philippi saß. Ein Rückschluss lässt zu, dass er wohl auch in Ephesus saß. Er saß in Jerusalem, er saß in Caesarea und er saß in Rom und hier vermutlich zweimal. Wenn er das erste Mal in Rom gesessen hat im Gefängnis und den Philipperbrief geschrieben hat, von dem wir vorhin hörten, dann sitzt er jetzt das zweite Mal dort, wenige Jahre später, und schreibt als letztes den 2. Timotheusbrief. Und da hat er Kontakt zu seinem innigsten Mitarbeiter und Freund und geistlichen Sohn Timotheus. Nun, dieser Text hat viele Namen. Man könnte weiterlesen bis zum Ende. Aber ich möchte von diesen vielen Namen heute am Anfang 3 Namen herausgreifen. Und zum 3. von denen wollen wir dann etwas ausführlicher in dieser Predigt kommen. Der erste Name, der uns auffällt, hier wird der Name selber nicht genannt, aber Paulus schreibt über sich. Er spricht von sich und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das ist schon ein gewaltiges Zeugnis, was er hier sagt. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Meistens, wenn wir zurückschauen auf unser Glaubensleben, dann kommen eher solche Aussagen wie, ich hoffe, dass ich auch treu genug war und dass der Herr gnädig mit mir war. Paulus spricht von einer Gewissheit. Jawohl, es ist beendet und ich habe Treue gehalten. Und dann sagt er, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr geben wird. Nicht nur mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Die liegt schon bereit. Die wartet auf mich. Die muss ich nicht erwerben und erwirken. Der Herr hat sie schon hingelegt. Paulus schaut nach vorne. Obwohl er am Ende seines Lebens steht, wo der Blick eigentlich automatisch zurückgehen möchte. Was war alles in meinem Leben? Was waren da für Begegnungen? Wie viel habe ich erlebt? Wie viel habe ich erlitten? Wo sind die Siege des Evangeliums gewesen und wo die bitteren Enttäuschungen? Das gehört alles in so ein Dienstleben hinein. Aber Paulus tut das nicht, sondern er schaut nach vorne. Welch ein Gegensatz zu der tatsächlichen Realität, die da ist, erwartet auf seine Hinrichtung. Und dann der andere Name, der hier in der Anrede vorkommt. Das Zeugnis des Paulus so und dann die Anrede an den jungen Timotheus. Der Timotheus, an ihn ist dieser Brief gerichtet, der am tiefsten und stärksten von allen Mitarbeitern mit Paulus sicherlich verbunden war. Es ist eine innige Vater- und Sohn-Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Deshalb sehnt sich Paulus auch so nach ihm. Er sagt, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Und wenn man den Brief bis zu Ende liest, noch ein paar wenige Verse folgen, kommt das nochmal in Vers 21. Beeil dich, vor dem Winter zu kommen. Komm, ich will dich noch einmal sehen. Und er weiß nicht, während er diese Zeilen schreibt, ob es glückt, dass er ihn noch einmal trifft. Aber er sehnt sich nach ihm, er, der so ganz nah am Herz von Paulus dran war. Ich mode uns heute Morgen einige Bibelabschnitte zu. Das ist das Kostbarste und Wichtigste von jeder Predigt. Davon bin ich überzeugt. Lasst uns einmal hineinschauen, nochmal in den Philipperbrief in Kapitel 2. Da schreibt dieser Paulus kurze Zeit vorher über diesen Timotheus. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Das war in seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Und dann sagt er zu ihm, beeil dich, dass du kommst. Welch eine tiefe Vertrauensbeziehung und Liebe. Man denkt vielleicht an Beziehungen, die man selber pflegt, Glaubensbeziehungen, Vertrauensbeziehungen und setzt sich hinein in solch eine Situation. Paulus will noch einmal diese Gemeinschaft haben. Aber dann kommt ein weiterer Name ins Spiel und um den geht es jetzt. In den Versen 10 und 11 werden andere Namen genannt, die überspringen wir jetzt. Aber am Schluss in Vers 11 heißt es, und nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Das ist die dritte Person, die wir betrachten. Und die wollen wir jetzt ein wenig ausführlicher betrachten und uns damit hineinnehmen lassen in ein Bild, was uns das Neue Testament offenbart über diese Person, allerdings nicht zusammenhängend. Wir haben da und dort einige Fetzen wie so Puzzlesteine, die ein Bild geben über das Leben, den Glauben und die Nachfolge dieses jungen Mannes, der hier so erwähnt wird als Markus. Und fast möchte man meinen, dass Paulus sagt, beeil dich und beeil dich, den Markus mitzubringen. Er sehnt sich nach diesem Markus. Darf ich uns noch einmal einen Bibelabschnitt zumuten aus der Apostelgeschichte? Kurz bevor wir ihn lesen, sage ich zusammengefasst, der Text, den wir gleich aus Apostelgeschichte 15, den kurzen Abschnitt lesen werden, der versetzt uns einige Jahrzehnte zurück, 15 bis 20 Jahre rückwärts, von diesem Zeitpunkt, wo Paulus auf seine Hinrichtung wartet. Und da wird etwas beschrieben vom Anfang der zweiten Missionsreise, wo eben dieser Markus auch drin vorkommt. Ich lese uns Apostelgeschichte 15. Nach etlichen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen gegangen und nicht mit ihnen zum Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus wählte Silas und zog aus von den Brüdern, der Gnade Gottes befohlen. Was für ein Gegensatz. Apostelgeschichte 15. Der geht kein zweites Mal mit. Punkt. Und dann, 15 bis 20 Jahre später, er sitzt im Gefängnis. Es geht um die gleiche Person. Bring ihn, beeil dich. Er ist mir nützlich zum Dienst. Was ist in diesen Jahren geschehen mit diesem Markus, der in der Bibel Johannes Markus oder auch nur Johannes genannt wird? Was ist geschehen in diesen Jahren? Dem wollen wir ein klein wenig nachgehen. Und wir tun das nicht, um irgendeine biblische Biografie wieder zu entfalten, sondern wir werden hier einige Punkte entdecken im Leben von Markus, mit diesen Einblicken, den uns die Bibel gewährt, der mich ganz stark an mich und vielleicht dich auch an dich erinnert, der Anleitung gibt zur Nachfolge, der hinterfragt, was ist in meinem Glauben und in meinem Nachfolgeleben, was ist da Schein, Dekoration, Äußeres und was ist Existenz und Sein und tatsächliches Faktum. Wir wollen versuchen, diese Fetzen der Bibel zu einem vollständigen Bild zusammenzufügen. Und ich habe drei Punkte, die uns anleiten sollen heute Morgen. Der erste Punkt heißt Markus, der Mitgenommene. Ich habe bewusst diesen Ausdruck gewählt, denn das Verhältnis zwischen Markus, diesem jungen Markus und dem Paulus, hat angefangen in Apostelgeschichte 12. Können wir die Zeitschiene einigermaßen im Kopf sortieren? Also wir haben gelesen aus 2. Timotheus 4, das ist das Ende des Lebens. Wir befinden uns in den 60er Jahren in Rom. Das Ende von Paulus' Leben, kurz vor seiner Hinrichtung. Dann haben wir die Auseinandersetzung mit dem Barnabas kurz beleuchtet. Das ist 15 bis 20 Jahre vorher geschehen. Und da noch davor ist das, was in Apostelgeschichte 12 steht, die erste Begegnung wohl zwischen Paulus und diesem jungen Mann. Paulus war mit Barnabas nach Jerusalem gekommen, von Antiochia her. Und da heißt es, das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Und Barnabas und Saulus kehrten zurück, in Klammern, nach Antiochia, nachdem sie in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten. Und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Paulus und Barnabas waren mit einer Geldgabe nach Jerusalem gekommen, zur Urgemeinde. Sie hatten dort die Gemeinde gegrüßt, hatten einige Zeit mit ihnen verbracht, Gemeinschaft gehabt. Und dann hieß es, jetzt geht's zurück nach Antiochia. Und wir Bibelkenner wissen, sobald sie zurückgekommen sind, erfolgt die Aussendung zur ersten Missionsreise. Und dann die zweite und dann die dritte und so weiter. Was wissen wir aus diesen wenigen Angaben und aus anderen Angaben der Bibel über diesen Markus? Oder Johannes Markus oder Johannes. Vier Punkte, die zunächst herausstechen. Er wohnt in Jerusalem, dort ist er aufgewachsen. Was bedeutet das? Wir werden das noch brauchen. Er hat eine gute Ausbildung genossen. Er hat eine gute Bildung. Das gehörte zu Jerusalem, zu einem Leben in Jerusalem dazu. Nicht so wie ein Petrus oder anderer Fischer, Jünger, der am See Genezareth im Handwerk zu Hause war und weniger in der Bildung. Johannes war am Ort der Bildung schlechthin in Jerusalem aufgewachsen. Wir wissen, dass er ein Verwandter von Barnabas ist, einem dieser zwei Brüder. Der Barnabas war die treibende Kraft. Er wollte ihn beim zweiten Mal mitnehmen, obwohl da auf der ersten Missionsreise etwas Ungutes vorgefallen ist. Wir werden es gleich sehen. Wir wissen nicht genau, war es der Neffe oder war es der Vetter. Eine verwandtschaftliche Beziehung, der Altersunterschied schiebt dahin anzunehmen, dass es wohl der Neffe war. Seine Mutter hieß Maria, in deren Haus versammelt sich die Urgemeinde. Das wissen wir. Er hatte Kontakt von Jugend an zur Gemeinde, zum Gemeindeleben. Er kannte offensichtlich Jesus Christus in Person. Auch das werden wir nachher kurz beleuchten. Und er ist der Schreiber des Markus-Evangeliums, das aber erst nachher, später. Daher kennen wir ihn aus der Bibel, Markus-Evangelium. Zunächst sagt uns die Bibel aber das, was oben drüber steht. Paulus und Barnabas gehen zurück an den Ort ihrer Berufung und ihres Dienstes nach Antiochia Und der Barnabas sieht seinen Neffen und sagt, den nehmen wir mit. Junger Mann, der kann was lernen. Der soll die Weite und Tiefe der verbreiteten Christenheit kennenlernen. Der soll andere Länder sehen. Der soll einmal mitkommen. Nun, 800 Kilometer nördlich liegt Antiochia. Zu Fuß 800 Kilometer hinauf, das wäre ein ordentliches Stück gewesen. Oder mit dem Schiff von Caesarea hinauf nach Seleucia, die Hafenstadt, die zu Antiochia gehört, wäre auch möglich. Wie auch immer, das war schon eine Reise. Und sie nehmen diesen Johannes Markus mit. Er wird zu einem Lehrling, Lehrling des Evangeliums. Ich bin stehen geblieben bei diesem Wort. Er wurde mitgenommen. Das klingt nicht so sehr nach eigener Entscheidung von Markus. Die war sicherlich auch dabei. Aber da hat der Paulus und der Barnabas gesagt, komm, wir brauchen einen Jungen, der kann hier mit anpacken, Koffer packen oder Koffer tragen oder sonst etwas und kann uns über die Schulter schauen und kann mitbekommen, wie Gemeinde nicht nur in Jerusalem, sondern woanders ist. Und da bin ich stehen geblieben und habe unweigerlich an mein Leben zurückgedacht. Ich weiß nicht, ob ich euch langweile, aber ich gebe, weil das die naheliegendsten Beispiele sind, ein, zwei Einblicke auch in mein eigenes Leben. Mitgenommen werden, an der Hand genommen werden, von Kind auf, so habe ich es auch erlebt. Ich denke, dass hier einige unter uns sitzen, die das in ähnlicher Weise erlebt haben. In einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Wenn ich zurückdenke, wir waren eine Missionarsfamilie, ich bin in Japan geboren und aufgewachsen und ich sehe die gebeugte Haltung meiner Eltern am gemeinsamen Familientisch, wie sie beten und ich sehe die noch tiefer gebeugte Haltung meines Vaters, wenn er über dem Wort Gottes, über der Bibel sitzt und sich vorbereitet und ich als kleiner Junge im Vorschulalter bin mal in sein Studierzimmer reingeschlichen und wollte mit ihm reden. Das hat geprägt unbewusst. Von Kind auf beten im Alltag, selbstverständlich. Von Kind auf Begegnung mit Menschen, denen das Evangelium erklärt wird. Von Kind auf Bibel, in der Bibel zu Hause, die biblischen Geschichten kennen und selber mit erzählt bekommen und später selber lesen. Wann hat mein Glaubensleben angefangen? Ich kann es nicht sagen. Die Einflüsse waren da, ein Mitgenommener. Wenn sonntags Gottesdienst war, dann wurde ich nicht gefragt, Martin, heute ist Gottesdienst, möchtest du gerne mitkommen? Dann wurde ich an der Hand genommen und mitgenommen. Welch ein Vorrecht, darf ich so betonen? Wenn ich heute zurückschaue, wie viel Dankbarkeit schulde ich diesem Umstand, dieser Führung der Vergangenheit. Wenn ein gläubiges Umfeld, gläubiges Elternhaus da ist so viel Grund zur Dankbarkeit für eine unbewusste, erst später bewusste Prägung. Da mag in gewisser Zeit auch im heranwachsenden Alter eine Rebellion oder eine Aversion dagegen sein. Und doch ist da ein Fundament gelegt. Da ist eine Prägung geschehen. Ach, und das muss man jetzt betonen. Das hat noch aus keinem, der so aufgewachsen ist, einen lebendigen Jünger Jesu gemacht. Das hat es in vielem wahrscheinlich erleichtert und viel vorgeprägt. Aber das ist nicht das Leben in Gott. Das ist nicht Nachfolge. Das ist ein Teilnehmen und ein Mitgenommenwerden. Und so war es bei Markus oder Johannes Markus. Wie sehr solch eine Prägung entscheidend sein kann. Ich gehe noch einmal zurück zum Beispiel des Timotheus, der so eine innige Verhältnis mit Paulus hatte. Und wir lesen zum Beispiel im ersten Timotheusbrief, wo Paulus zu ihm sagt, hier im unteren Bereich steht es, ich erinnere mich, Timotheus, an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin gewiss auch in dir. Und in Kapitel 3, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Das war so ein Beispiel. Auch Timotheus gehört zu denen. Auch der Markus gehört zu denen. Auch ich gehöre zu denen. Und wenn du zu denen gehörst, dann wünsche ich, dass wir dankbar werden im Rückblick. Viel dankbarer noch für diese bewahrenden, prägenden Führungen, die viel, viel bewahrt haben und viel Fundament gelegt haben für eine persönliche Glaubensentscheidung für Jesus. Aber die Geschichte mit Markus geht weiter. Wir kommen zum zweiten Punkt. Ich nenne sie Markus der Begeisterte. Wo nimmst du das her? Ich nehme das aus dem Zusammenhang von dem, was wir wissen, was jetzt kommt. Nachdem Markus von Paulus und Barnabas mitgenommen worden war und er nach Antiochia kam. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 1, ja, das ist das Wichtigste bei der Predigt, kommt der nächste Bibelabschnitt. Apostelgeschichte 13, Entschuldigung, da lesen wir, es waren in der Antiochia-Gemeinde Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürst Herodes erzogen worden war, und Saulus. Über diese fünf Männer zu sprechen, ist eine ganze Bibelstunde wert, das lassen wir heute sein. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleukia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in der Stadt Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Hier kommt er wieder vor. Diesmal wird er Johannes bezeichnet. Und so beginnt die erste Missionsreise. Paulus, Barnabas und ein Gehilfe. Er war vorher schon als Lehrling mitgenommen worden. Jetzt wurde er noch mehr Lehrling. Ich weiß nicht, ob wir uns heute vorstellen können, was es für einen jungen Menschen damals bedeutet hat, solch eine Reise mitmachen zu dürfen. Das war die Zeit des Römischen Reiches. Wir kennen die Karte der ersten Missionsreise. Die rote Linie war die Hinfahrt über die Insel Zypern hin. Und hier darf Johannes Markus mit fremde Länder. Ja, das Römische Reich war eine gewisse Einheit. Aber es war bei weitem nicht so einheitlich, wie wir es uns vorstellen. Das Einheitlichste war die griechische Sprache, die über den lokalen Sprachen stand. Aber es waren unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen vor Ort, andere Menschen, andere Sprachen. Und dann diese Aufregung, übers offene Meer zu fahren, das ist ein Bild, das kann man sehen in der Rekonstruktion einer römischen Galeere aus dem ersten Jahrhundert. Waren sie wahrscheinlich so unterwegs gewesen? Da pfiff der Wind anders um die Ohren. Und es war eine weite, neue Welt. Meine Vorstellung geht so weit, dass am Abend vor der Abreise der Jugendkreis von Antiochia noch eine Abschiedsparty hatte mit dem Johannes Markus. Und dass da viele sagten, oh, du hast gut. Da würden wir auch gern mitgehen. Du hast gut, ganz andere Länder sehen. Verzeiht, wenn ich euch nochmal in mein eigenes Leben hineinmühe. Ich habe in unserem Familienalbum interessante Fotografien entdeckt. Darf ich euch die zumuten? Mein Vater war selber schon Missionarskind, das heißt, mein Großvater in direkter Folge war Missionar in China gewesen. Das waren die 20er Jahre, also vor etwa 100 Jahren. Und da habe ich Bilder entdeckt, wie sie unterwegs waren. Um unterwegs zu sein, hat man die Verkehrsmittel der damaligen Zeit und Begebenheiten genutzt. Und schaut euch das rechte Bild an, ich mache es größer. Rechts zu sehen im Korb, das ist mein Vater. Damals habe ich noch nicht gelebt, aber ich bin auch nicht so gereist. Aber er ist so gereist, als Kind wurde getragen. Und dann ging die Generation hinüber und es kam Richtung mein Leben. Und Da sah es dann so aus. Ich bin als 8-jähriger Zweitklässler das erste Mal bewusst in Deutschland angekommen. Wir sind von Yokohama auf ein Schiff. Damals waren es die holländischen Frachtschiffe, die die Missionare mitgenommen haben. Und die sind nicht so nach Europa gefahren, sondern so, dass sie in allen Häfen von Südostasien erstmal angelegt haben. 6 Wochen auf dem Schiff. Alle Welt gesehen und dann angekommen. Für mich war es Erstaunlichste, dass auf einmal ich realisiert habe, wir sind jetzt in Deutschland angekommen und da redet jeder Deutsch. Wie? Alle reden Deutsch. Nicht nur wir als Familie. Das war so viel Neues. Und dann bestaunt in der Schule, in Bonn, den Kameraden. Und wo kommst du her? Und wie bist du hergekommen? Und dann erzählt man es unschuldig. Und die kriegen immer größere Augen, sagen, oh, da warst du schon überall. Und ich dachte als kleiner Junge, was haben die? Das ist doch normal. Für mich war es normal. Aber für jemanden, der das nicht mitbekommen hat, und das Ganze noch um des Evangeliums willen. Für andere ist es was Besonderes. Hilft das so ein bisschen, sich reinzudenken? Welch ein Vorrecht für einen jungen Menschen, einmal da hinaus zu dürfen, unter bestem und frömmstem Vorzeichen und die weite Welt sehen mit 2 berühmten Missionaren. Zurück zu diesem Johannes Markus. Er darf mit, ein Vorrecht, aber das Nächste, was wir hören, ist eben diese Geschichte. Als sie, nachdem sie auf Zypern waren, wieder ins Festland kamen, das ist da, wo heute Antalya ungefähr ist, die Südküste der Türkei, da trennte sich Johannes von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Sie aber, Paulus und Barnabas, zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Und genau das ist der Grund für den Streit nachher, von dem wir gelesen haben, auf der zweiten Reise. Und wir müssen uns fragen, warum ging Johannes Markus heim? Die Bibel gibt uns keine klipp und klar gesetzte Antwort, aber sie lässt manches vermuten. Wir sehen hier die gelbe Linie, wie er zurückgegangen ist. Wissen Sie, was auffällt? Wir lesen so schnell darüber hinweg. Es fällt auf, dass er nicht nach Antiochia zurück ist, von wo er ausgesandt wurde, sondern zurück ins Hotel Mama, zu seiner Mutter, nach Jerusalem. Die Peinlichkeit ließ es nicht zu. Das war negativ. Das war nicht gut. Und trotzdem sagte er, ich gehe heim. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und Paulus und Barnabas waren nicht mit ihm einig. Johannes trennt sich von ihnen. Paulus und Barnabas wollen, da wo der rote Pfeil ist, hin, ins Landesinnere. Wenn man sich die Karte einmal vornimmt, die Karten kann man nehmen, die hinten in der Bibel drin sind, und schaut sich diese Route einmal auf einer topografischen Karte an, mit Höhen und Tiefen, dann staunt man. Zwischen Perge und Antiochia in Pisidien liegt ein großes, wildes, breites, unendliches Gebirge. Das Taurusgebirge. Wusste Johannes Markus von diesem Taurusgebirge? Auf einer meiner vielen Flüge nach Israel und zurück bin ich einmal auf diese Weise über das Taurusgebirge gekommen. So sieht man es. Die Wildheit und Zerklüftetheit macht heute noch einen großen Eindruck, obwohl, wie ich mir sagen ließ, heute geht alles mit Tunnels, die Zuglinien und die Autostraßen hindurch. Damals nicht. Und über dieses Taurusgebirge war manches bekannt, manches bekannt. Das Taurusgebirge soll gewimmelt haben, vor allen Dingen vor Bergräuberhorden, die da ihr Unwesen hatten, weil sie auf der Flucht vor der Justiz des Römischen Reiches waren. Und im ganzen Römischen Reich war das Taurusgebirge bekannt als, da kannst du hin, da ist niemand. Da kommt auch niemand hin. Ein römischer Geschichtsschreiber hat erzählt, hat berichtet, man braucht, um von der Küste ins Landesinnern auf der Strecke des Gebirges zu kommen, 8 Tage als geübter Wanderer. Ist die Bibel nicht kurz? Paulus und Barnabas aber zogen weiter hindurch und kamen nach
Antiochia in Pisidien. Ein halber Vers. Da könnten 8 Tage dahinter stecken. Und welche Mühe, was man noch wusste über dieses Gebirge ist, menschenleer, ohne Ortschaft, keine ordentlichen Straßen. Es gab wohl eine Verbindung, eine Römerstraße, die war gefährlich genug. Und dann kann ich mir vorstellen, wie Johannes Markus vielleicht zusätzlich von Heimweh geplagt, abends, bevor Paulus und Barnabas losziehen wollen, sagt: Können wir nicht das Evangelium hier an der Küste entlang verkündigen? Da wäre es viel ungefährlicher. Hier gibt es doch auch Menschen. Warum das Leben aufs Spiel setzen? Was soll das Ganze? Was soll dieser Plan? Nun, das wird uns in der Bibel nicht erklärt, aber offensichtlich hatten Paulus und Barnabas eine klare Anweisung. Da geht's hin. Eine Führungsgewissheit. Den Menschen überm Gebirge, das Evangelium. Und so geht es, wenn ein Mensch mit Begeisterung dabei ist und die Begeisterung ans Ende kommt. Weil die äußeren Umstände gefährlich werden, anders als ich mir es vorgestellt habe. Weil der Preis mir zu hoch wird fürs Evangelium. Und weil mich Heimweh plagt, lassen wir es dahingestellt, was der letzte Grund war, was wir festhalten können ist, der Preis war ihm zu hoch, mitzugehen. Und was wir aus dieser Geschichte herauslesen ist, Johannes Markus war als Mitgenommener und wahrscheinlich als zeitweise Begeisterter dabei gewesen. Aber das reicht nicht für ein Leben in der Nachfolge. Damit war er kein lebender Jünger Jesu. Kein nicht im geistlichen Leben. Und keinen selbstständigen Glauben. Was ist denn der wahre Wert der Nachfolge? Was ist das denn? Paulus hat es uns, wir greifen immer wieder auf den Philipperbrief zurück, hier noch ein Bild vom Taurusgebirge, wie man es von der Küste aus sehen kann. Und da ein Hinweis aus dem 2. Korintherbrief, was Paulus alles erlebt haben mag, als er dort war und in seinem ganzen Dienstleben, wie oft er in Gefahr war, in Frost und Hunger und Durst, Fasten, Frost und Blöße. Das kann man in 2. Korinther 11 nachlesen. Aber das alles ist keine Entschuldigung für das Verhalten von Johannes Markus. Warum zog er heim? Wir kennen die Geschichte von Jesus, wie eines Tages ein junger Mann zu ihm kommt und sagt: Ich will dir nachfolgen, wo du hingehst. Und wir hätten gesagt: Oh, herzlich willkommen, wieder einer neuer in der Reihe, auf dich haben wir gewartet. Und Jesus sagt: Des Menschen Sohn hat nicht, der sein Haupt hinlegt, die Füchse haben's, die Vögel auch, ich nicht. Und wir haben keinen Hinweis, dass er dann mitgegangen ist. Dieses menschliche: Ich will dir nachfolgen, das an Äußerlichkeiten sich festmacht, das von Vorstellungen getragen ist. Und dagegen steht die biblische Wahrheit: Gott hat keine Vorstellungen von deinem Leben. Er hat einen Plan für dein Leben. Und er möchte sich verherrlichen und das Beste, Ewigkeitswert und Ewigkeit für dein Leben haben. Man kommt ins Nachdenken, wenn man über den Wert des Evangeliums nachdenkt. Vor etwas mehr als 2 Wochen war ich in Israel bei unseren Leuten. Ich war dort geplant für eine Woche. Nach dem 3. Tag in der Nacht kam der 1. Alarm und wir wussten sehr schnell, dass der Krieg mit dem Iran begonnen hat. Wir haben in dieser Nacht, morgens um 3 war der Alarm da, das ist nicht zu überhören in Israel, da steht man im Bett. Und dann haben wir im Lauf von einer Stunde, 60 Minuten, mit allen verfügbaren Mitarbeitern sofort unsere Heimbewohner, Pflegebedürftige in Pflegebetten, in den menschlich gesprochen etwas sichereren Bunker 7 Meter unter dem Boden verfrachtet. Eine Stunde, dann war der Umzug komplett, die Nacht war vorbei und wir saßen an unseren Geräten und haben Nachrichten abgewartet und geguckt und versucht, das zu verstehen und einzuordnen. Und dann haben die Tage angefangen, die ihr sicherlich auch, ich habe gehört, ihr hattet eine Gruppe im Beit Shalom zur ähnlichen Zeit, die ihr sicherlich auch mitverfolgt habt, tägliche Angriffe dieser ballistischen Raketen. Wir haben ein halbes Jahr vorher die täglichen Angriffe der Hisbollah aus dem Libanon erlebt und hatten da schon Bunkerleben-Erfahrung hinter uns. Aber das, was der Iran geschickt hat mit ballistischen Raketen, dagegen waren die Hisbollah-Raketen Spielzeug. Die kamen in einer Größe, so breit wie dieser Saal ist, ist so eine Rakete lang. Und kommt, weil es ballistisch ist, relativ senkrecht von oben. Sehr schwer abzuschießen. Man muss sie am Scheitelpunkt möglichst erwischen. Wenn sie mal auf der Abwärtsbahn ist, beschleunigt sie noch 15.000 Stundenkilometer beim Einschlag. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann den Schaden, den sie angerichtet hat. Bis zu 5-mal am Tag sind wir Mitarbeiter zusätzlich zu unseren Heimbewohnern in den Luftschutzbunker gerannt, haben die Drucktüren geschlossen. Nachts konnte man mal 3 Stunden schlafen vielleicht, dann kam der nächste Alarm. Es war für mich ein Vorrecht, einmal das direkt miterleben zu können, auch wenn ich dann eingesperrt war und nicht mehr nach Hause konnte und eine Woche verlängern musste. Aber die Gedanken, die dann kommen, und ich möchte es bekennen, diese Nächte waren nicht furchtfrei. Die Gedanken, die dann kommen, ist das mein Leben gewesen? Ist das der Rest unserer Arbeit gewesen? Ein Treffer, ich weiß nicht, was übrig geblieben wäre vom ganzen Werk. Und mein Leben? Und auf einmal bekommt das eine neue Realität, die kann ich nicht wegdenken und wegphilosophieren und nicht wegbeten. Und dann zu sagen, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich habe schon alles. Die Krone liegt bereit. Da muss es mit Kampf immer wieder neu zu solch einer Gewissheit kommen. Und die hatte der Markus nicht. Die hatte der Johannes Markus nicht. Er wusste nicht, was ist der wahre Wert des Evangeliums. Von Johannes wissen wir, von Johannes Markus wissen wir, hat selber in seinem Evangelium drüber geschrieben, dass er bei der Gefangennahme von Jesus dabei war und das gesehen hat, hat sich interessiert, er saß im Gebüsch und im Schlafanzug. Und dann haben sie ihn erwischt, die Häscher, die Jesus mitgenommen haben. Und dann hat er seinen Schlafanzug fahren lassen, sein Gewand, und floh mit dem bloßen Leben davon. Nein, da gehöre ich nicht dazu. Das ist mir zu gefährlich. Und das Gleiche macht er in Pamphylien, in Perge. Und er verlässt sie. Der Preis ist mir zu hoch. Und zieht sich zurück. Und dann kann man Paulus verstehen, der sagt, der nicht noch einmal. Und Barnabas sagt, gib ihm eine zweite Chance. Begeisterung und Erwartung äußerer Umstände, die zu meinem Glaubensleben dazugehören könnten, die verfliegen ganz schnell. Was bleibt? Deshalb ganz kurz als drittes, bevor wir zum dritten kommen, ist dieser wichtige Vers, denn den darf ich nicht auslassen. Der wahre Preis des Evangeliums, der wahre Preis der Nachfolge ist nicht das, was wir leiden, sondern was Jesus erlitten hat für uns. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst. Er ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist der Preis des Evangeliums. Den kannte Markus noch nicht. Aber die Geschichte geht weiter. Wir wissen von Markus aus der Bibel, dass er es geschafft hat, dass er sich bekehrt hat, der Bekehrte. Nur wie ist das geschehen? Darf ich nochmal zurück zu diesem Streit kommen? Wir lesen das nicht noch einmal, bitte nur das dickgedruckte. Paulus hielt es nicht für richtig, dass der mitgenommen wird. Nein, nicht. Und dann gab es diesen Streit und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr nach Zypern. Wir dürfen nicht versuchen zu beurteilen, wer mehr Recht hatte. Beide hatten Recht. Wenn es diese väterlich seelsorgerlichen Typen wie den Barnabas nicht gäben, die sagen, gib ihm eine zweite Chance, eine dritte Chance. Das wäre schlimm. Jeder hat in seiner Perspektive Recht gehabt. Aber interessant ist, dass sich diese Perspektive von Barnabas und Markus verliert. Die Apostelgeschichte spricht nicht mehr darüber. Und wir wissen aus dem Rückschluss von den Angaben der Bibel eines. Und das ist jetzt für mich bei der Vorbereitung auch das Ernüchternde, vielleicht sogar Erschütternde gewesen. Auch der Barnabas hat's nicht geschafft. Auch der Barnabas hat's nicht hingekriegt, den Markus zum lebendigen Glauben zu führen. Wie das mit Barnabas, seinem Onkel, auseinanderging, darüber spricht die Bibel nicht. Aber wir haben das Ergebnis. Wir haben einen sehr kostbaren kleinen Hinweis in 1. Petrus Kapitel 5. Petrusbrief, da schreibt er, es grüßt euch aus Babylon, vermutlich der Deckname für Rom, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Das war nicht sein leiblicher Sohn, das war sein geistlicher Sohn. Das ist ein großes Geheimnis. Manchmal sind Geschwister, junge Geschwister mit erfahrenen und vielleicht sogar bekannten Brüdern zusammen und brechen nicht durch zu einem persönlichen Glaubensleben. Und dann kommt irgendeiner, der bisher überhaupt keine Bedeutung in seinem Leben gehabt haben mag. Und er hilft ihm zum Glauben. Jeder ist nur Werkzeug. Aber wir wissen, Markus ist durchgebrochen. Es gab einen Zeitpunkt, da hatte er einen persönlichen, lebendigen Glauben erlangt. Ein Glauben, der wusste, nicht das, was meine Sicherheit ist, ist wichtig, sondern mein ewiges Ziel ist wichtig. Und das hat Jesus erwirkt. Das muss ich nicht machen. Davor kann ich mich auch nicht behüten, vor den Dingen, die auf dem Weg dahin geschehen können. Aber das ist sicher, die Krone der Gerechtigkeit, jetzt liegt sie auch für Markus bereit. Und es gibt kirchengeschichtliche Hinweise, die das, was uns die Bibel nennt, untermauern. Ich möchte uns ganz kurz aufzeigen, wie es mit diesem Markus weiterging. Die Kirchengeschichte bestätigt, dass er in Rom, wir reden von den 50er und 60er Jahren, ein Begleiter, der Begleiter von Petrus war. Und die Kirchengeschichte sagt, er war der Übersetzer von Petrus. Da kommt wieder seine Bildung. Und der Petrus war nicht so sehr geübt im Griechischen. Und vielleicht hat man da sogar Lateinisch gesprochen in Rom. Das ging schon gar nicht. Und dann hat er einen jungen Übersetzer gebraucht neben sich. Und der Markus hat es ihm übersetzt. Und der Markus kam durch den Petrus zum Glauben. Und dann wurde er der Schreiber des Markus-Evangeliums. Nicht, weil er bei Jesus mit den 12 Jüngern dabei war, da war er noch viel zu klein. Aber Theologen sagen, das Markus-Evangelium müsste eigentlich Petrus-Evangelium heißen. Petrus sagt ihm, ich erzähle dir alles, du schreibst auf. So ist das Markus-Evangelium entstanden. Voll aus der Perspektive des Petrus. Übrigens, darf ich das noch sagen? Die Zeit ist am Ende. Darf ich das noch als einen ganz kurzen Hinweis sagen? Das Markus-Evangelium ist voll die Perspektive von Petrus. Achten wir mal drauf beim Durchlesen. Geschichten, die Peinlichkeiten für Petrus beinhalten, werden da verschwiegen. Als Jesus auf dem Wasser zu den Jüngern hinkommt und die ganzen Evangelien, die anderen sprechen deutlich davon. Da sagte der Petrus, wenn du es bist, dann ruf mich, dann komme ich auch. Und er geht und versinkt kläglich. Und Jesus sagt, du Kleingläubiger, und zieht ihn heraus. Das fehlt im Markus-Evangelium. Alsbald waren sie im Boot und kamen an Land. So steht es bei Markus. Oder wer hat dem Malchus das Ohr abgeschlagen bei der Gefangennahme Jesu? Einer von denen, die dabei waren, heißt es im Markus-Evangelium. Und der Markus hat beim Aufschreiben gedacht, aber Petrus, ich saß doch im Gebüsch, ich hab's doch gesehen. Und da brauchst du nicht schreiben, ist nicht wichtig. Interessant ist, dass der Name, wer dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat, erst uns der Johannes in seinem Evangelium nennt. Und der hat es 30 Jahre später geschrieben, da hat der Petrus nicht mehr gelebt. Da hat der Johannes gedacht, ich muss was ergänzen. Das war der Petrus, das muss genannt werden. Man kann das unter diesen Aspekten mal durchlesen. Aber er war der Schreiber des Markus-Evangeliums. Und nach dem Märtyrertod des Petrus kommt Markus durch göttliche Führungen, wir wissen die Umstände nicht, nach Alexandrien in Nordägypten. Und dort wird er der Bischof der Kirche. Die ganze koptische Kirche heute beruft sich auf ihren Gründer, den Markus. Und dann gibt es noch etwas. Er stirbt den Märtyrertod. Man streitet, war es in Alexandrien vermutlich oder sogar in Rom auf einer Besuchsreise. Er stirbt den Märtyrertod. Da ist er nicht gekniffen, wie im Garten Gethsemane, wie in Bergen Pamphylien. Da wusste er, für mich gibt es die Krone der Gerechtigkeit. Noch etwas Interessantes, was uns die Geschichte lehrt. Im 9. Jahrhundert kamen die venezischen Seefahrer und haben seine Gebeine geholt. Man sagt, sie haben sie gestohlen und haben sie mitgenommen und in Venedig neu beerdigt und den Markusdom drüber gebaut. Und dort ist das Grab heute. Es gibt viele Touristen, die da hingehen und das anschauen. Das ist für uns nicht das Entscheidende. Ich habe den guten Kampf gekämpft und den Glauben gehalten. Ich habe den Lauf vollendet. Jetzt liegt sie bereit. Das sollen wir sagen, dürfen und können. Von unserem Glaubensleben, unserer Nachfolge. Das ist das, was der Herr für uns erworben hat. Und da ist es wert, dass auch manchmal ein sehr holpriger, steiniger, steiler Weg dorthin zu diesem Ort der Krone sein mag. Er geht mit. Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Lasst uns dankbar sein und gemeinsam beten. Lieber Herr, wir danken dir. Du hast uns das erworben, was wir nicht können. Wir möchten bekennen, dass unser Glaube oft so zaghaft, so nach eigenen Sicherheiten fragend ist, so feige, dass wir uns und unser Wohlergehen in den Mittelpunkt stellen. Danke, dass du der Herr bist, der in großer Güte und Gnade nachgeht, ein zweites Mal, ein drittes Mal, wie oft schon in unserem Leben. Dir soll dieses kleine, schwache Leben gehören. Herr, gebrauche uns und lass uns Werkzeug sein. Das beten wir im Namen Jesu. Amen.